Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung, in der wir uns mit dem Machtkampf in der AfD beschäftigen wollen. Am Wochenende hat das Bundesschiedsgericht der Partei entschieden, Andreas Kalbitz, der Brandenburger Fraktionschef, muss die Partei verlassen. Viele werten das als Punktsieg für die gemäßigten Kräfte um den amtierenden Parteichef Jörg Meuthen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Mein Name ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. AfD-Chef Jörg Meuthen kann also aufatmen, zumindest vorerst. Doch auch nach der Entscheidung des Bundesschiedsgerichts ist der Machtkampf innerhalb der AfD noch nicht beendet. Denn Kalbitz will gegen das Urteil juristisch vorgehen und er hat nach wie vor viele Unterstützer in der Partei. Ohne den inzwischen als rechtsextremistisch eingestuften Flügel um den Thüringer Fraktionschef Björn Höcke und eben Kalbitz läuft nicht viel in der AfD. Das weiß auch Parteichef Jörg Meuthen, der selbst im eigenen Landesverband in Baden-Württemberg große Mühe hat, die radikalen Kräfte im Zaum zu halten. Markus Pfalzgraf über einen Parteichef unter Druck.
Bad Krozingen, südlich von Freiburg im Breisgau. Im Kurpark picknicken ältere Frauen. Kein Hinweis darauf, dass drinnen in einem holzvertäfelten Saal eine AfD-Veranstaltung stattfindet. Jörg Meuthen freut sich auf die erste Präsenzveranstaltung seit langem, schüttelt schon wieder Hände. Rund 40 Menschen sind gekommen. Ein Heimspiel für den AfD-Vorsitzenden.
Er wirkt einfach nicht aggressiv. Er ist jemand, der die Menschen mitnimmt und sie nicht ausgrenzt. Das finde ich sehr gut.
Sagt Martina Böswald, die Kreisvorsitzende der AfD Breisgau-Hochschwarzwald. Eine Frau, die den gemäßigten Kräften um Meuthen zugerechnet wird. Auf dem Teppich vor dem Saal zufällig einzelne dicke rote Streifen. Die roten Linien in der Politik, die Abgrenzung zu Extremen. Ein Thema, das Jörg Meuthen von Beginn an begleitet.
Ich würde die Position, die ich vertrete, als rechtskonservativ freiheitlich bezeichnen. Damals war mir alles Radikale, alles Extremistische gar völlig abhängig, sondern das ist heute auch. Da hat sich nichts geändert.
Auch Silvia Bachmann-Peratona ist eine Frau der ersten Stunde in der AfD, die es seit 2013 gibt. Meuthen findet sie großartig, den rechtsextremen Flügel dagegen frech.
Meiner Meinung nach wäre es besser, die würden ihre eigene Sache machen und uns in Ruhe lassen. Jetzt sagen wir mal, es ist so, wie der Adler wird auch von den Krähen bekackt. Und so geht es uns auch und das finde ich nicht gut.
Im März 2016 war noch nicht klar, wie heftig die Flügelkämpfe werden würden.
In beiden Wahlkreisen knapp 20% erreicht.
Wahlparty der AfD in einem Stuttgarter Hotel. Der Saal verdunkelt und in blaues Licht getaucht. Meuthen und seine Anhänger feiern den Einzug in eines der ersten Parlamente in Deutschland.
Ich habe im Wahlkampf wieder und wieder und wieder versichert, dass Fremdenfeindlichkeit, dass Hetze, dass das Hass für uns überhaupt gar kein Thema ist. Wir sind eine weltoffen patriotische Kraft.
15% und das in einem westdeutschen Flächenland. Ein Erfolg, der eng mit dem Spitzenkandidaten Jörg Meuthen verbunden ist. Die AfD wird größte Oppositionsfraktion im Landtag von Baden-Württemberg. Ein Erfolg, der schnell in Gefahr gerät. Meuthen bekommt die Extremisten in der eigenen Fraktion nicht in den Griff. Der Abgeordnete Wolfgang Gedeon fällt mit Schriften voller antisemitischer Muster und Klischees auf und mit kruden Reden im Landtag.
Also ich möchte in meiner Fraktion niemand haben, der etwa Holocaustleugner wäre. Sowas geht nicht, weil das ist eine ganz klar antisemitische Position und sowas wäre in unseren Reihen nicht tragbar.
Der Streit eskaliert. Es ist Meuthen selbst, gerade noch Vorsitzender der größten Oppositionsfraktion, der mit 13 der 21 Abgeordneten austritt und vorübergehend eine zweite Fraktion bildet, um sich abzugrenzen. Alle Versuche, die Spaltung zu verhindern, scheitern. Mehrere Monate erheben zwei Fraktionen den Anspruch, die AfD im Landtag von Baden-Württemberg zu vertreten. So etwas gab es noch nie. Die rechtsextremen Kräfte in Meuthens Heimatverband sorgen weiter für Schlagzeilen. Die Abgeordnete Claudia Martin verlässt deshalb 2017 Partei und Fraktion, weil sie es nicht mehr aushält, wie sie sagt.
Wer denkt, dass Menschen, die Hass predigen, nur im Islam gibt, der kennt die Facebook-Seite von Herrn Professor Dr. Meuthen nicht. Und das von Ihnen unkommentiert, trotz mehrmaliger Hinweise durch Leser.
Meuthen lässt vieles zu, wenn es ihm gerade gelegen kommt, werfen ihm gemäßigtere, aber auch radikalere Abgeordnete vor. Ende des Jahres 2017 kündigt Meuthen seinen Rückzug an, um als Nachrücker ins Europaparlament zu gehen. Die Abgeordnete Christina Baum aus Baden-Württemberg bekennt sich offen zum Flügel, dessen Hauptvertreter Björn Höcke sie auch gerne nach Stuttgart einlädt. Sie vertritt Thesen vom drohenden Bevölkerungsaustausch durch Migration. Baum war immer eine der hartnäckigsten Widersacherinnen Meutens im Landtag von Baden-Württemberg und darüber hinaus.
Nach der Trennung, also nach der Spaltung der Fraktion, haben wir wieder sehr gut zusammengearbeitet. Und ich hatte auch immer das Gefühl, dass er unsere Richtung auch durchaus glaubhaft vertreten kann. Das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr.
Was Christina Baum und andere vom Flügel Meuthen bis heute übel nehmen, die Rede von Heidenheim. Landesparteitag auf der Schwäbischen Alb Anfang 2019.
Die AfD ist nicht die Partei des Systemumsturzes und der Revolution, die ihr vielleicht gerne hättet, von der ihr träumt. Wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sagen wir klipp und klar, sucht euch ein anderes Spielfeld für solche Neurosen. In der AfD seid ihr damit falsch.
Viele sahen darin den Versuch, sich abzugrenzen von den radikalen Kräften in der Partei. Dabei hatte Meuthen vor gar nicht allzu langer Zeit Höcke noch als politischen Freund bezeichnet und mit ihm am Kyffhäuser-Treffen des radikalen Flügelumfelds teilgenommen. Doch dort hat Meuthen massiv an Rückhalt verloren und jetzt hat er wieder die Konfrontation gesucht. Ob ehrlich oder taktisch, bleibt unklar. Als er im Bundesvorstand den Ausschluss des Höcke-Freundes Kalbitz forderte, nahm Alice Weidel die Gegenposition ein, auch wenn sie formal argumentierte. Weidel hätte eine vorherige rechtliche Prüfung besser gefunden, sagte sie später. Wenn es um Meuthen und Weidel geht, sprechen viele in der Partei inzwischen davon, dass das Tischtuch zerschnitten sei. Nur öffentlich sagen will das niemand. Meuthen selbst sieht das Verhältnis zu Weidel im Vorstand so.
Gut und pragmatisch. Wir haben gerade am Freitag noch am Rande der Bundesvorstandssitzung ein gutes Gespräch gehabt, miteinander gelacht. Wir haben einen Dissens in der Beurteilung der Vorgehensweise der Causa Kalbitz. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass wir in sehr, sehr vielen anderen Dingen einer Meinung sind.
Und Weidel selbst? Der Frage, ob Meuthen noch der richtige Bundesvorsitzende ist, weicht sie aus.
Die Frage müssen Sie Herrn Meuthen stellen, nicht mir. Ich bin Fraktionsvorsitzende.
Viele halten sich derart zurück, nur wenige sprechen sich klar für Meuthen aus. Gut möglich, dass es auf einem der nächsten Parteitage doch auch wieder ums Personal geht. Aber das ist noch nicht ausgemacht, wie so vieles in der AfD.
Der Beitrag von Markus Pfalzgraf über AfD-Chef Jörg Meuthen. Die deutsche Autoindustrie hat sich bislang fast immer darauf verlassen können, dass die Politik hilft, wenn es eng wird. So war das in der Finanzkrise 2009, als die Große Koalition der Branche mit einer Abwrackprämie aus der Talsohle half. So war das auch 2015, als die Bundesregierung den Dieselskandal schnell zu den Akten legte. Jetzt steckt die Branche wieder in Schwierigkeiten. Sie hat den Trend zur Elektromobilität verschlafen, die Konjunktur lief ohnehin nur schleppend und dann kam auch noch Corona. Doch die Politik gibt sich derzeit zugeknöpft und so verdüstert sich die Stimmungslage im Epizentrum der deutschen Autoindustrie in Baden-Württemberg zusehends. Angelika Hensoldt berichtet.
Ein Job bei Daimler. Lange Zeit war das eine gute Sache. Ein sicherer Arbeitsplatz mit gutem Gehalt, Bonuszahlungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und Schichtzulage. Jetzt aber ist die einst heile Welt vieler Daimler-Beschäftigten ins Wanken gekommen. Ihr Unternehmen muss sparen und deshalb Jobs abbauen. Von 30.000 ist in Medienberichten die Rede. Der Konzern selbst spricht von mindestens 15.000. Die Angst geht um unter den Mitarbeitenden. Stimmen aus dem Daimler-Werk in Stuttgart-Untertürkheim.
Natürlich macht sich jeder ein bisschen Kopf, aber ich versuche das Beste draus zu machen.
Keiner weiß, was genau abgeht. Ich glaube, die wissen es selber nicht.
Ein bisschen Angst haben wir schon. Weil man weiß nicht, was die nächste Woche bringt.
Schon vor der Corona-Krise hatte Daimler ein Sparprogramm angekündigt, um so die Transformation zu finanzieren, den Wandel hin zur E-Mobilität und mehr Digitalisierung. Dann kam Corona, brachte Lockdown und Kurzarbeit und den weltweiten wirtschaftlichen Abschwung. Den bekommt die Autoindustrie massiv zu spüren. Der Verband der deutschen Automobilindustrie VDA rechnet damit, dass in diesem Jahr weltweit fast 20% weniger Autos verkauft werden. Auch bei Daimler brachen die Verkäufe im ersten Halbjahr ein. Auf der Hauptversammlung des Autobauers kündigte Daimler-Chef Ola Källenius an, es müsse noch mehr gespart werden als geplant. Nicht mal betriebsbedingte Kündigungen will Daimler momentan ausschließen. Der Fall des Stuttgarter Autobauers zeigt beispielhaft die Situation vieler Firmen in der Autobranche, meint Autoexperte Stefan Pratzl, Chef des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach.
Die Branche insgesamt war schon vor der Corona-Krise in großen Strukturveränderungen. Wenn man so will, eine Dreifach-Herausforderung. Wir haben einerseits ja Corona, wir haben andererseits schon vor Corona konjunkturelle Probleme und wir haben die große Transformation der Automobilindustrie Richtung Elektromobilität. Das setzt Unternehmen wie Daimler enorm unter Druck und man muss tatsächlich Kapazitäten reduzieren, man muss Kosten sparen und sich gleichzeitig auf die Zukunftsthemen konzentrieren.
Daimler steht in der automobilen Nahrungskette zusammen mit den anderen Autoherstellern ganz oben. Wenn die großen Konzerne in der Branche Probleme bekommen und sparen müssen, bekommen das die nachgelagerten Unternehmen, die Zulieferer, zu spüren. Wenn Daimler wankt, könnten andere ernsthaft ins Trudeln kommen. Firmen wie Stober aus Backnang in der Nähe von Stuttgart, ein weltweit aktives Technologieunternehmen, das unter anderem Technologie für Verbrennermotoren produziert. Christoph Bode, der Chef, sagt:
Wir sind natürlich voll abhängig momentan von der Automobilindustrie. Wir haben einen sehr großen Anteil an Lkw-Geschäft, aber auch das ist letztendlich Investitionsgut, was jetzt in der Krise sehr, sehr stark eingebrochen ist. Das heißt, wir sind ja schon linear mit der Wirtschaft nach unten gefahren. Also das heißt, es hat uns sehr stark getroffen.
Um etwa 80% sind die Umsätze des Mittelständlers Betriebs in Corona-Krisenzeiten eingebrochen. Alleine am Standort in Backnang waren teilweise 500 von 700 Beschäftigten in Kurzarbeit. Bode lobt, dass der Staat das Kurzarbeitergeld schnell umgebaut und ausgeweitet habe.
Wir konnten durch die Möglichkeit von Kurzarbeit auch in anderen Ländern, die danach gezogen haben, viele Mitarbeiter halten. Aber wir müssen realistisch bleiben. Die Industrie wird vor allem, ich sage mal, die nächsten 12 bis 24 Monate sicherlich schwächer bleiben. Wir wissen nicht ganz genau, wie der Markt zurückkommt. Es wird nicht umhergehen, dass wir auch hier Personalreduzierungen vornehmen müssen. Das passiert leider jetzt schon aktuell. Wir werden mit weniger Mitarbeitern in das Jahr 2021 gehen, wie wir ein Jahr vorher begonnen haben.
Roman Zitzesberger, der Chef der Gewerkschaft IG Metall in Baden-Württemberg, nennt die Meldungen über geplanten Stellenabbau besorgniserregend.
Und jetzt ist die Frage, wie passiert es? Passiert es tatsächlich über harten Personalabbau? Funktioniert es über andere Maßnahmen bis hin zu weiterer Arbeitszeitverkürzungsschritten? Nutzt man Fluktuation oder geht es an die harten Kündigungen? Ich mache mir da auch keine Illusion, der Druck wird auch nach der Sommerpause deutlich steigen.
Eine Umfrage der IG Metall zeigt, 2/3 der Betriebsräte in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie bewerten die aktuelle Lage ihres Betriebs als schlecht bzw. sehr schlecht. Rund 1/3 der Befragten befürchtet, dass ihre Firma die aktuelle Krise nicht überleben wird. Christoph Bode von Stober sagt:
Ich glaube, eine Konsolidierung wird stattfinden. Der Kuchen der Automobilindustrie oder in unserer Welt, wo wir gelebt haben, der wird etwas kleiner, aber es werden auch weniger daran teilnehmen und weniger daran essen.
Je größer und je innovativer, desto besser die Chancen, die Krise zu überstehen. Ein Beispiel dafür ist nach Meinung von Autoexperte Pratzl der Technologiekonzern Bosch. Auch da sind bereits Stellen weggefallen. Die Mitarbeitenden werden im Zug der Krise Arbeitszeit reduzieren müssen. Aber
die sind grundsätzlich gut aufgestellt, sehr breit aufgestellt im Bereich Elektromobilität, im Bereich Fahrerassistenzsysteme, autonomes Fahren, Brennstoffzelle, Wasserstoff. Das hilft sicherlich sehr.
Transformation und Corona-Krise gleichzeitig stemmen, das sei eine Herkulesaufgabe, sagt Pratzl. Der Staat hilft dabei mit milliardenschweren Corona-Rettungs- und Konjunkturpaketen, hat die Mehrwertsteuer gesenkt und eine Prämie für E-Autos beschlossen. Nicht ganz das, was sich die Branche, auch die IG Metall, erhofft hatte. Sie hatte für eine Prämie unabhängig von der Antriebsart geworben. IG Metallmann Zitzesberger fordert:
Das muss man einfach im Herbst angucken. Braucht es weitere zielgerichtete Konjunkturimpulse, die nochmal stärker dazu dienen, dass das, was heute hergestellt wird, tatsächlich wieder gekauft wird und dadurch auch mehr Optimismus in den Betrieben einkehrt?
Gerade bei der E-Mobilität hinken die deutschen Hersteller und auch die Zulieferer hinterher. Viele stecken noch zu tief in der alten Welt der Verbrennungsmotoren. Corona sei ein Katalysator für viele Entwicklungen, die die Branche schon vorher beschäftigten, so Pratzel.
Aufgrund von Corona muss man jetzt noch schneller bei der Restrukturierung sein. Aufgrund von Corona fehlt jetzt das Geld, um alles gleichzeitig zu machen. Man muss sich konzentrieren und fokussieren auf die wirklich wichtigen Themen und die vordringlichen Themen. Insofern kann Corona auch helfen, tatsächlich diese Transformation der Branche in Deutschland vielleicht noch schneller voranzutreiben.
Das war Roman Zitzelsberger im Beitrag von Angelika Hensoldt über die Probleme der deutschen Autoindustrie.